Morgen, schön euch zu sehen. Wie ihr seht an der Deko, an der Bühnendeko, starten wir in eine neue Predigtreihe. Die ist neu, ich bin immer ganz begeistert, was unser Deko-Team alles so hinkriegt. Und ihr seht es an dieser Flosse, das ist schon ein Hinweis darauf, und jetzt seht ihr es auch hinter mir an der Wand, dass es um Jona geht. Jona ist ein Prophet aus der Bibel und ich glaube, er ist einer der bekanntesten Propheten aus der Bibel. Wenn du jetzt hier sitzt und du kennst Jona nicht, dann ist das auch absolut gar kein Problem. Du wirst ihn kennenlernen in den nächsten 6 Wochen, wenn du hier öfter herkommst. Und dann wirst du vielleicht auch verstehen lernen, warum gerade dieser Jona so bekannt ist. Warum so viele was damit anfangen können mit diesem Jona. Es liegt nicht daran, dass er irgendwie ein besonders langes, großes Buch in der Bibel geschrieben hätte oder ganz besondere Predigten gehalten hätte, die alle irgendwie begeistern, sondern diese Bekanntheit von Jona, die hat, glaube ich, was damit zu tun, dass dieser Jona so eine spektakuläre Geschichte erlebt hat, dass er so ungewöhnlich ist, so ganz anders als die meisten anderen Propheten, die wir so finden im Alten Testament. Er bekommt einen Auftrag von Gott, das ist jetzt mal überhaupt nichts Ungewöhnliches für einen Propheten, aber was er dann macht, der Jona, er haut ab. Zack, in die andere Richtung geht er und flieht. Er riskiert dann sein Leben, indem er bei einem krassen Sturm von Bord springt. Ja, hat eigentlich mit seinem Leben abgeschlossen, weil er vor Gott auf der Flucht ist und denkt, jetzt will ihn Gott töten, und dann springt er einfach über Bord, um die andere Schiffsbesatzung zu retten. Aber er stirbt nicht, sondern es kommt noch viel krasser. Ja, er wird von einem Fisch verschluckt. Ja, auch eine Geschichte, die dir am Stammtisch niemand glaubt. Ne? Er wird vom Fisch verschluckt. Und dann ist er endlich soweit, den Auftrag Gottes gehorsam zu sein. Und dann predigt er den Leuten in Ninive, aber auch diese Stadt Ninive, das ist schon ganz ungewöhnlich. Wir werden nachher nochmal drauf kommen, warum. Aber auch das ist ungewöhnlich an diesem Propheten. Und dann wird er sauer. Und der Grund, warum er sauer wird, ist auch ganz ungewöhnlich. Weil er ist sauer, weil die Leute auf seine Predigt hören. Weißt du, es gibt Leute, die sind froh, wenn auf ihre Predigt gehört wird. Aber der wird sauer. Ja? Warum das denn? Auch ganz ungewöhnlich. Und dann klagt er Gott an. Warum klagt er Gott an? Weil Gott gnädig ist. Und normalerweise wünschen wir uns doch einen gnädigen Gott. Auch das ist ganz ungewöhnlich. Und so gibt es ganz viele ungewöhnliche Punkte an der Geschichte von Jona. Und deshalb ist er, glaube ich, so, sticht er so ein bisschen heraus. Und wir werden gemeinsam entdecken, warum das so ungewöhnlich ist alles und was dahinter steckt. Und wir werden viel lernen über das, wie Gott ist. Wir werden viel lernen über das, wie wir als Menschen sind. Und viel lernen über das, wie wir Menschen miteinander umgehen können. Alles in der Jona-Reihe. Und es gibt auch ein Buch zur Predigt, das ich euch gerne vorstellen will. Das sieht so aus, ist von Tim Keller. Jona, der unverschämt barmherzige Gott, so heißt das Buch. Es gibt es noch am Büchertisch. Wenn das weg ist, kann man es dort nachbestellen oder sich auch bei den üblichen Versand-Online-Händlern bestellen. Dann sind die immer innerhalb von 1-2 Tagen bei euch zu Hause. Ich empfehle dieses Buch sehr. Es ist wirklich ein ganz, ganz gutes Buch. Ich habe sehr davon profitiert. Und du wirst dort viel wiederfinden, was in den Predigten sonntags hier vorkommt, aber auch ganz neue, andere Dinge. Und ich glaube, es wird dich bereichern, das zu lesen, auch parallel zur Predigtreihe. Aber jetzt habe ich genug Werbung und genug Vorrede gemacht. Jetzt steigen wir direkt ein in den biblischen Text. Wir lesen Jona 1, die Verse 1 bis 4 aus dem Wort Gottes. Also das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarschisch in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer. Der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Soweit mal der Bibeltext. Und wenn man den so liest, dann fällt einem am Anfang gleich mal auf, ja, der Jona, der kriegt wie so viele Propheten einen Auftrag von Gott. Und dieser Auftrag, der lautet: Geh nach Ninive und kündige mein Strafgericht an. das ist vielleicht so ein Satz, der ist so ein bisschen unbequem. Gott und Strafgericht und darf er das? Und das macht ja irgendwie was mit uns, vor allem in der Gesellschaft, in der wir leben und der Wert darauf gelegt wird, dass jeder so leben darf, wie er will. Und jetzt kommt da einer, ein Gott, und versucht uns da irgendwie ein Strafgericht anzudrohen für Dinge, die wir vielleicht gemacht haben, die er nicht so gut findet. Also das ist irgendwie unbequem, aber obwohl das unbequem ist, ist es erstmal normal, vor allem in dieser Zeit, so redet Gott in dieser Zeit. Er geht zu Propheten und sagt ihnen, verkündige ein Strafgericht. Verkündige ein Strafgericht. Und das machte Gott aber, nicht um irgendwelche Leute in die Pfanne zu hauen, nicht um irgendwelche Leute wirklich zu knechten oder zu bestrafen in erster Linie, sondern weil er sich wünscht, dass die Leute umkehren. Weil er sich kümmert. Es macht was mit ihm, wenn Leute nicht so leben, wie es gut ist für sie selbst und für die Menschen um sie herum. Er gibt Menschen nie auf, weil er immer Raum für Umkehr geben möchte. Gericht predigen, das heißt so ganz vereinfacht gesagt, diese Botschaft, folgende Botschaft. Ja, lebt gut und in Frieden gegenüber euch selbst, gegenüber eurem Nächsten und gegenüber mir als Gott, sagt Gott, und gegenüber dem Umfeld, in dem ihr lebt. Und dann geht es euch gut. Und je mehr ihr euch von euch selbst, von dem Nächsten und von Gott entfernt, Dinge tut, die euch nicht gut tun, desto mehr, desto schlechter geht es euch. Und, so sagt Gott, dann wird er euch richten für das Leid, das ihr ihm, euch selber und anderen Menschen zugefügt habt. Weil er gerecht ist und weil er unbestechlich ist. Das ist so die Botschaft der Gerichtsworte. Kehrt um. Und auch heute noch gilt diese Botschaft für uns Menschen. Die Welt ist ja immer noch voll von Ungerechtigkeit. Ich bin überzeugt, wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, dann fällt dir sofort eine Situation ein, in der du selber ungerecht behandelt wurdest. Oder in der dein Nachbar ungerecht behandelt wurde oder jemand anderen, den du kennst. Oder in dem du dich selbst ungerecht behandelt hast. Dich selbst niedrig gemacht hast, klein gehalten hast. Oder Gott gegenüber ungerecht warst. Gott redet immer noch zu uns Menschen. Er appelliert auch heute noch an unsere Vernunft, an unser Einsehen, an unseren Glauben. Und er möchte uns ein Leben zeigen, das so viel besser ist als das Leben, das wir leben, wenn wir nicht gut miteinander und mit uns selbst und mit Gott umgehen. Und auch dir und mir gilt sein Reden noch, das uns zur Umkehr, zur Liebe, zur Vergebung, zur Freude, zum Glauben und zu einer ganz, ganz tiefen Beziehung zu Gott ermutigen möchte. Egal, ob du schon viel über Gott weiß oder ganz neu bist und mit Gott eigentlich noch gar nichts am Hut hast, das ist der Plan Gottes für dich, dass du für dich ein gutes Leben hast mit dir selbst, mit deinem Umfeld, mit ihm, in der Beziehung zu ihm. Er möchte dir nahe sein. Und so geht Jona hin, ja, und verkündet ein kommendes Gericht Gottes, damit die Menschen in Ninive umkehren. Damit sie umkehren. Das Gericht Gottes wird ausgesprochen, damit Menschen umkehren. Wenn das nicht mehr ausgesprochen wird, dann sendet es Gott einfach. Aber der Sinn von dem Aussprechen des Gerichtes ist, dass Menschen umkehren. Soweit so normal. Das Besondere an diesem Auftrag ist aber, Jona soll nach Ninive gehen. Und das muss man wissen, Ninive war gar nicht in Israel, das war in Assyrien. Normalerweise würde der Prophet Israels zum Volk Israel geschickt. So verstanden sich die Israeliten auch, ja, als ein Volk, das von Gott erwählt ist, als ein Volk, das von Gott gesegnet ist, als ein Volk, das Gott behütet. Sie wurden von ihm gesegnet, aber auch bestraft oder manchmal auch sich selbst überlassen, wenn sie sich von ihm abgewendet hatten. Das ist alles okay, und obwohl Israel gar nicht immer einverstanden war mit dem, wie Gott mit ihnen gehandelt hat, war das doch ihr Selbstverständnis, dass dieser Gott sich um sie kümmert, dass er zu ihnen redet und dass sie das erwählte Volk sind, dass sie was Besonderes sind. Und so dachten sie oft sehr nationalistisch. Auch Jona hier. Und das ist auch heute noch Trend, oder? Ist was, das wir heute auch kennen. Ja? Protektionismus und Nationalismus, das sehen wir ja auf der politischen Landkarte in ganz, ganz vielen Ländern dieser Welt. Immer mehr, in den letzten Jahren immer mehr. Auch in Europa. Gibt es schon seit Jahren einen Anstieg der rechtspopulistischen Parteien. In manchen Ländern sind es sogar regierungsbildende Parteien. Und jetzt geht es mir aber gar nicht um Politik, sondern um ein ganz klares Statement aus der Jona-Geschichte und aus einer Beschreibung, wie Gott andere Nationen sieht. Gott liebt alle Nationen, alle. Wir lesen hier, Gott ist nicht ausschließlich der Gott Israels. Natürlich ist er auch der Gott Israels, aber nicht ausschließlich. Er ist auch der Gott Ninives, der Gott der Assyrer. Selbst wenn sie gar nicht an ihn glauben, ist er doch ihr Gott, der Gott über sie. Und heute gilt es auch noch. Gott ist nicht nur der Gott Deutschlands, ja? Gott ist auch der Gott der Schweiz. Ja, kannst du dir das vorstellen? Ist so. Gott ist auch der Gott Österreichs. Gott ist auch der Gott Frankreichs. Gott ist auch der Gott der Ukraine. Gott ist auch der Gott des Irans. Gott ist auch der Gott der USA. Gott ist auch der Gott Russlands. Gott ist auch der Gott von allen anderen Ländern dieser Welt. Gott ist der universal liebende Gott und er knüpft seine Liebe nicht an eine bestimmte Nationalität. Ganz wichtig. Er liebt alle gleich und er möchte, dass wir das ebenso tun. Im Neuen Testament wird das noch deutlicher. Vielleicht kennt ihr diesen ganz bekannten und in christlichen Kreisen sehr oft zitierten Vers in Matthäus 28, Vers 19 und 20, wo Jesus die Jünger nochmal aussendet. Ja, nachdem sie das alles mit ihm erlebt haben, nachdem sie gesehen haben, dass Jesus gestorben ist für sie, dass er sie so sehr liebt, dass er sie erlöst hat, ihnen vergeben hat. Und dann sagt er, jetzt geht hin in alle Welt, in alle Nationen, zu jedem Volk. Und erzählt ihnen diese gute Nachricht. Erzählt ihnen diese gute Nachricht, ganz egal, woher sie kommen. Gott ist ein Gott aller Nationen. Und diese Aussage, die wir manchmal so hören in unseren heutigen Zeit, dass halt alle Nationen sich um ihren eigenen Kram kümmern sollen und das Leid von anderen Menschen in anderen Ländern nicht unser Problem ist, das ist völlig entgegen dem, was wir hier gerade bei Jona sehen. Und was wir übrigens an sehr, sehr vielen anderen Stellen der Bibel auch sehen. Wir können in fast jedem biblischen Buch lesen, dass dass Gottes Liebe uneingeschränkt ist. Dass Gott vor allem die Schwachen und die Notleidenden schützt und dass es Sache der Starken ist, sich um Schwache zu kümmern. Dass wenn man einen gewissen Wohlstand hat, eine gewisse Begabung hat, in irgendetwas stark ist, dass man dann auch Verantwortung hat damit. Verantwortung, einen Menschen, denen es schlecht geht, zu helfen und eben nicht nur um sich selbst zu drehen. Gott fordert die Starken auf, sich um Schwache zu kümmern. Und wenn du bald wählen gehst, ja, das ist ja bald die Wahl in 2 Wochen, dann nimm doch in deine Überlegungen nicht nur die Frage auf, wen muss ich wählen, dass es mir am besten geht, dass ich am meisten davon habe und mein ganz persönliches Umfeld, dass meine Interessen am besten vertreten werden, sondern dann nimm in diese Entscheidung, welche Partei du willst, was ja, wie ich finde, schwerer ist als in jedem Wahljahr zuvor, dass du das in die Überlegung mit aufnimmst auch, welche Partei schützt die Schwachen am meisten. Dass der Gedanke dich auch noch leitet in den ganz anderen Wünschen, die du hast. Dass es auch ein Teil ist davon, wie du die Entscheidung triffst. Wer beschützt die Armen, die Obdachlosen und die Sozialhilfeempfänger am besten? Die Flüchtlinge, die wirklich Not leiden. Nicht die einfach ein kleines bisschen besseres Leben haben, wenn sie nach Deutschland kommen, sondern die wirklich Not leiden. Wer schützt das ungeborene Leben am besten? Die Babys im Bauch, die allesamt keine Stimme haben und nicht wählen können. Wer beschützt die am besten? Wer beschützt Menschen in Not wie Alleinerziehende oder Kranke, oder von Altersarmut Betroffene und so weiter. Wer schützt diese Menschen? Welche Partei schützt die? Wir sollten uns selbst dann um andere Menschen kümmern, wenn wir selber ein bisschen zurückstecken müssen. Weil es Menschen gibt, denen es schlechter geht als uns selber und das soll uns nicht kalt lassen. Gott hat das nicht kalt gelassen, dass die Assyrer, obwohl sie so böse sind, wir werden gleich noch dazu kommen, aber dass sie ihn nicht kennen und so schlecht miteinander umgehen und mit anderen Menschen. Und das hat auch ein Opfer von Jona gefordert. Der hat auch eine Lebensqualität verloren seit dem Auftrag. Und Gott fordert es trotzdem von ihm. Jona war ja nicht so ein Birkenstock-Sandalen tragender Alternativer, der aus lauter Philanthropie und irgendwie Menschenliebe da gedacht hat, er will mal Auslandserfahrungen sammeln und Leuten irgendwas von Gott erzählen. Der wollte das gar nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es andere Leute in Israel gab, die ein bisschen mehr bereit waren als Jona, da nach Ninive zu gehen. Und Gott hat trotzdem Jona gefragt, obwohl er das wusste. Obwohl er das wusste. Jona fand an dem Gedanken des Predigens in Ninive überhaupt nichts Gutes. Er fand es so schlimm, dass er schnell weglief vor Gott, als Bote Gottes, als ansonsten eigentlich gehorsamer religiöser Mensch. Weil Ninive die Hauptstadt der Assyrer war, der Feinde Israels. Die Assyrer waren zu der Zeit eine Weltmacht, die dafür bekannt war, nicht gerade zimperlich mit ihren Kriegsgegnern umzugehen. Ja, wir finden große Steinreliefs, die ausgegraben wurden, die aller möglichen schrecklichen Foltermethoden zeigten und Demütigungen zeigten, die die Assyrer ihren Feinden angetan haben, den Menschen, die sie angegriffen haben, ohne dass sie selber angegriffen wurden. Ja, wir würden heute sagen, als die Assyrer, das assyrische Weltreich, das war ein Terrorstaat. Ein Terrorstaat. Auch für die Israeliten. Zur Zeit von Jona mussten die Israeliten hohe Tributzahlungen an Assyrien bezahlen, damit sie nicht erobert und nicht bestraft wurden. Jona wurde also von Gott in die Hauptstadt des Feindes geschickt, um das Gericht Gottes zu verkünden. Ein Gericht zur Umkehr. Das war nämlich das Schlimmere für Jona. Nicht, dass er denen sagen durfte, Gott wird euch richten und er kommt alle um. Das hätte ihn wahrscheinlich gefreut. Aber wie wir später wissen, am Ende des Jona-Buches, da sagt das Jona selber, dass er Angst hatte, dass die Leute, die Assyrer, umkehren würden und dass Gott gnädig zu ihnen ist. Das war die eigentliche Angst Jonas. Und das wollte er nicht. Das wollte er nicht. Aber Gott. Er wollte den Assyrern die Möglichkeit und Zeit zur Umkehr geben. Und er wollte Jona involvieren. Jona sollte das lernen, was unverschämte Gnade Gottes ist. Das sollte Jona lernen, auch wenn er es gar nicht wollte. Und ich schätze, Gott lässt auch bei uns heute nicht locker, bis wir das gelernt haben. Bis wir das gelernt haben, wie unverschämt gnädig Gott ist. Und bis wir damit eingestiegen sind. In diese Erkenntnis, dass das so gut ist, so eine gute Art zu leben ist für andere Menschen. Auf vernünftige Art und Weise, aber mit vollem Herzen. Und ganz egal, in welchem Land Menschen leben, aus welcher sozialen Schicht sie kommen, oder ob wir Angst haben müssen, dass ihnen das nicht so gefällt, was wir ihnen sagen, oder dass wir ausgenutzt werden könnten oder selbst zu kurz kommen könnten. Wir sollen ihnen helfen, den Schwachen und denen, die Hilfe brauchen. Jona fürchtete die Reaktion der Assyrer. Er hatte richtig Angst, aber Gott ließ auch das nicht gelten. Seine Retterliebe war ihm zu wichtig. Gottes Retterliebe ist ihm zu wichtig, als dass er auf unsere Gefühle achtet, die sowieso falsch sind. Als dass er auf unseren Egoismus achtet. Die Retterliebe Gottes ist zu groß und zu wichtig. Und so ist es heute immer noch so. Der Auftrag Gottes ist absolut klar. Er ist absolut klar. Und wie reagiert Jona? Jona flieht. Er flieht. Es ist echt so ein bisschen ironisch, eine Ironie, die darüber kommt, ja, dass Gott ihm einen Auftrag gibt und dass Jona sich sofort auf den Weg macht. Und normalerweise bei den anderen Propheten, manche strugglen auch ein bisschen damit, aber dann machen sie sich auf den Weg. Und da ist das die Richtung Gottes. Aber bei Jona ist das exakt die entgegengesetzte Richtung. Ja, er soll eigentlich auf dem Wanderweg nach Ninive, nach Osten gehen, ganz weit nach Osten. Und Jona nimmt den Seeweg nach Westen, nach Spanien, wo er sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen kann. Total der krasse Gegensatz. Er macht genau das Gegenteil. Flucht und Gottes Wille. War das eigentlich nur für den Propheten damals ein Thema oder auch für uns heute noch, für dich? Bist du schon mal vor Gottes Willen weggelaufen? Vielleicht, indem du dich nicht um ihn kümmerst, sondern einfach deinen eigenen Kram machst. Wenn wir in die Bibel schauen, da erkennen wir ja Gottes Willen. Und dann lesen wir, dass Gott ein guter Gott ist, der das Wohl aller Menschen im Sinn hat, dass wir dieses Wohl in seiner Nähe finden. Aber wenn das so ist, suchen wir denn dann seine Nähe? Wir lesen in der Bibel, dass wir Trost bei ihm finden, Ruhe für unsere gestressten Seelen. Aber was machen wir Menschen viel zu oft? Ja, wir rennen exakt in eine ganz andere Richtung und suchen Ruhe und Ablenkung in Medien oder in noch mehr Arbeit oder in irgendwelchen Hobbys oder in Alkohol oder sonst was. Sind wir nicht auch manchmal auf der Flucht wie Jona? Den direkten Willen Gottes beachten wir manchmal nicht, suchen ihn gar nicht. Oder dann lesen wir, dass wir zu Gott kommen können mit unserer Schuld und Sünde. Was für ein Vorrecht eigentlich. Und dass wir zu unserer Schuld stehen sollen, wenn wir andere verletzt haben und um Vergebung bitten sollen. Auch das lesen wir manchmal. Aber die anderen, die machen es doch auch zu wenig vielleicht. Haben wir das schon erlebt. Und dann rennen wir exakt in die andere Richtung, sind zu stolz, geben Schwachheit und Schuld nicht zu. Oder wir reden sie gut. Wir reden sie uns selbst gut und drehen uns heraus. Hauen immer weiter ab von dem eigentlichen Auftrag Gottes, die da lautet Versöhnung mit anderen Menschen. Dass die Versöhnung, die wir mit Gott erlebt haben, die er uns zugesprochen hat, auch weitergeben können an andere Menschen. Kannst du dich da irgendwie damit identifizieren? Dann haben wir ja noch gar nicht über die Aufträge gesprochen, die Gott uns gibt für andere Menschen. Anderen Menschen Gutes zu tun. Ich fange mal in der engsten Zelle an, unserem Ehepartner zum Beispiel. Dass wir ihn lieben, mit all den Macken, die er und die wir haben. Mit der ganzen Verschrobenheit, unsere Kinder und Eltern zu lieben, auch in anstrengenden Situationen. Unsere Nachbarn und Arbeitskollegen und Menschen, denen es nicht gut geht, zu lieben und ihnen Jesu Liebe weiterzugeben, ihnen zu erzählen von Gott und von seiner guten Nachricht. Verantwortung für Menschen in Not zu übernehmen, auch auf die Gefahr hin, mal ausgenutzt zu werden, gastfreundlich zu sein. Weil wir wissen, dass manchmal Not auch ganz komische Menschen hervorbringt und hervorbringen kann. Aber wir machen es trotzdem. Das Evangelium weiter zu sagen in Wort und Tat und so weiter, das sind ja alles Aufträge Gottes. Alles Aufträge Gottes. Ich glaube, je länger du darüber nachdenkst, desto mehr wirst du finden, wenn du ehrlich zu dir selbst bist, desto mehr Situationen wirst du finden, wo du selber, Jona, ganz schön ähnlich bist. Weggelaufen bist vor Gott. Oder gerade noch wegläufst. Desto mehr finden wir uns mit diesem Jona auf dem Boot wieder, das exakt in die entgegengesetzte Richtung fährt. Und so ist die Jona-Geschichte, finde ich, ganz extrem herausfordernd für mich und für dich auch. Vor was bist du auf der Flucht? Welche Verantwortung nimmst du nicht oder nicht mehr so wahr, wie du eigentlich weißt, dass du sie wahrnehmen solltest? Fällt dir da was ein? Ich bete, dass der Heilige Geist das dir und mir immer wieder neu zeigt. Und ich sage das nicht nur einfach so, sondern ich mache es jetzt. Vater im Himmel, ich bete von ganzem Herzen, dass du uns das immer wieder neu zeigst. Diese Situation, wo wir vor dir auf der Flucht sind, wo wir dir nicht genug vertrauen, dass du das Gute für uns hast, wo wir Dingen hinterherlaufen, die ja nur für uns selber, nur zu egoistischen Zielen irgendwie dienen. Ich bete, dass du uns hilfst, dass du uns nachgehst, dass du uns diese Erkenntnisse schenkst, dass wir wieder ganz neu dich suchen, ganz neu Vertrauen in dich investieren. Und du kennst unser Leben und weißt, wie die letzten Wochen so waren und wie die nächsten sein werden. Und ich bete, dass du zu jedem von uns sprichst, uns zeigst, wo wir ja, auf dem Boot sitzen mit Jona, das ja, in eine andere Richtung geht als das, was du für uns vorgesehen hast. Und dass wir neu die Richtung einschlagen, die du für uns vorgesehen hast. Mach uns die Dinge bewusst, jetzt, heute Nachmittag, in der kommenden Woche, in den Zeiten, wo wir uns auf dich einlassen. Zeig uns durch deinen Geist deine Wahrheit über uns. Amen. Vielleicht sind dir Dinge eingefallen, dann schreib sie auf. Schreib sie auf. Lass sie nicht einfach so wieder los, diese Gedanken, sondern komm damit zu Jesus. Jona macht das nicht. Jona rennt weiter weg. Er rennt vor Gott weg. Und dann schenkt Gott einen Sturm. Gott schenkt einen Sturm. Und man könnte das jetzt so sehen, wenn man die Jona-Geschichte sieht und könnte sagen, Mensch, das ist aber schon krass von Gott. Warum macht er das denn? Wie kann der nur einfach so, akzeptiert er gar nicht Jonas Wunsch? Wie kann der nur so einen Sturm schicken? Und man könnte das so sehen, dass als ob Gott schlecht wäre, böse wäre, nur ein Egoist wäre, der in seinem Stolz gekränkt ist, weil Jona jetzt nicht das tut, was er will, schickt er halt einen Sturm. Aber dann haben wir nicht verstanden, wie Gott ist und wer Gott ist, wenn wir so denken. So ist Gott nämlich nicht. Gott hätte locker jemand anders senden können. Er ist überhaupt nicht angewiesen auf Jona. Ja, seit Mose wissen wir, dass Gott sogar durch Büsche reden kann. Ja, Gott hätte 100 und 1000 andere Arten gehabt, zu den Ninive-Leuten zu reden. Es wäre ihm auf Jona gar nicht angekommen. Er hätte Jona direkt killen können oder ihn einfach auch nach Spanien fahren lassen können. Das wäre überhaupt nicht schlimm gewesen für den Plan, den Gott hat mit Ninive. Aber Gott liebt Jona. Gott liebt Jona. Und er möchte nicht, dass Jona sein Leben verschwendet. Sein Leben verschwendet, indem er nur an sich denkt, nach Spanien geht, die Sonne auf seinem Bauch scheinen lässt und irgendwie ein neues Leben anfängt. Gott liebt Jona und deshalb sendet er den Sturm. Er sieht die Angst von Jona und er macht eine Konfrontationstherapie, ja, so wie man das manchmal macht. Auch heute noch eine Verhaltenstherapie bei Angststörungen, dass man eine Konfrontationstherapie macht. Und Gott macht das mit Jona. Er möchte, dass Jona heil wird. Er möchte, dass er heil wird und manchmal tut Heilung weh. Vielleicht kennst du das. Manchmal tut Heilung richtig weh. Aber es geht Gott darum, auch Jona zu retten. Nicht nur die Leute in Ninive, sondern Jona selbst. Und dann schickt er den Sturm. Dann schickt er den Sturm. Wir werden in den nächsten Wochen auch sehen, wie Gott Jona nie alleine lässt und durch den heilsamen Schmerz mit ihm geht. Wie Gott Jona in keiner Sekunde allein gelassen hat. Nicht als er auf das Schiff gestiegen ist. Nicht als der große Sturm kam. Nicht als Jona ins Wasser gesprungen war. Gott war bei ihm, hat den Fisch geschickt. Nicht als er im Bauch des Fisches war. Nicht als er wieder in Land gespuckt wurde. Auch da hat Gott ihn nicht alleine gelassen. Nicht als er diese wochenlange langen Fußmarsch nach Ninive gemacht hat. Nicht als er dort auf dem Marktplatz stand, in feindlichem Gebiet und die sehr unpopuläre Botschaft hatte für die Ninive-Leute. Auch da hat Gott ihn nicht allein gelassen, in keiner Sekunde. Nicht als Jona dann rausging aus der Stadt und das Gericht Gottes abwartete. Nicht als dieser Wurm die Palme zerbissen hat und Jona wütend war auf Gott, weil Gott gnädig war. Auch da hat ihn Gott keine Sekunde alleine gelassen. Gott war immer ganz nah bei ihm. Und das zeigt die unglaubliche Liebe Gottes. Aber die Liebe Gottes zeigt sich eben auch, dass er uns nicht machen lässt, was wir wollen, wenn es schlecht für uns ist und schlecht für unser Umfeld ist. Und so schickt Gott dir und mir manchmal einen Sturm in unser Leben. Dinge, mit denen wir kämpfen müssen, Dinge, die schlecht sind, um uns zu beschützen, um uns vor uns selbst zu beschützen. Gott möchte, dass Jona erfüllt von Sinn und Erkenntnis das Richtige tut. Manchmal denken wir das ja, wenn Gott wirklich das Gute für uns will, dann wird er uns alles gelingen lassen. Dann werden wir keine Schwierigkeiten erleiden oder nur wenige und wir werden die Schwierigkeiten überwinden. Dann wird der Schmerz und das Leid klein sein in unserem Leben. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Zumindest nicht, wenn es mit Ungehorsam von uns zu tun hat. Gott überschüttet uns zwar mit Segen und wir können das Leben genießen immer wieder. Letzten Sonntag ging es ja auch darum. Und das ist genauso die Wahrheit Gottes wie das, was wir heute von Jona lernen. Was wir von Jona lernen, ist das, dass Gott manchmal auch Schwierigkeiten schickt. Dass er auch Stürme schickt. Frei, damit wir frei von Selbstsucht werden. Frei von Lebenslügen. Damit wir unser Leben immer mehr für Dinge einsetzen, die wirklich gut für uns sind, wirklich gut für unsere Mitmenschen sind und wirklich Ewigkeitswert haben. Uns in die Nähe Gottes führen, weil das ist viel wertvoller als alles andere. Damit wir Verhaltensmuster, die auf Lügen aufgebaut sind, überwinden. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du bist vor Gott weggelaufen. Du bist vielleicht gerade sogar, bildlich gesprochen, auf so einem Boot weg von Gott. Vielleicht in einem bestimmten Lebensbereich, aber vielleicht hast du den Glauben auch ganz aufgegeben und so zur Seite geschoben, dass du nichts mehr von ihm wissen willst, dass in deinem Alltag nicht mehr eine Rolle spielt, nicht mehr prägen darf. Vielleicht hast du deshalb viele Verletzungen erlebt oder eine innere Leere, einen Unfrieden oder eine Verkettung von Sünden, in denen du jetzt verstrickt bist. Vielleicht hast du das erlebt und du sitzt heute Morgen da und du sehnst dich eigentlich nach einem neuen Leben. Mach ich dir Mut, ergreif das. Komm damit zu Jesus. Bekenne es ihm. Aber vielleicht ist es auch viel subtiler. Vielleicht leidest du unter einem Leben, das so voll ist, weil der Anspruch an das Leben so voll ist. Dein Anspruch an Karriere, ein Anspruch an Geld, an heile Weltfamilie, an Sportlichkeit, an Freundschaften, an Urlaub, an was weiß ich was noch allem. Und du hast diese hohen Ansprüche an das Leben, weil du denkst, dass davon dein Glück kommt. Und du befindest dich mitten im Sturm, weil dir alles über den Kopf zu wachsen droht. Und du willst deine Ansprüche nicht aufgeben. Du willst sie nicht irgendwie loslassen. Und deswegen hast du schon echt viele faule Kompromisse, da bist du schon eingegangen. Und vielleicht betest du schon seit Monaten, dass Gott dir mehr Kraft gibt für das alles. Mehr Kraft, dass du deine Träume und deine Ziele erreichen kannst. Aber vielleicht hast du den Gedanken weggeschoben, dass du mit diesen Ansprüchen vielleicht gerade in eine ganz andere Richtung gehst, die gar nicht gut für dich ist. Vielleicht würdest du, wenn du alle diese Ziele erreichen würdest, gar nicht die Erfüllung bekommen und das Glück bekommen in deinem Leben, dass du dir davon erhoffst, weshalb du so viel investierst und so viel auf dich nimmst. Vielleicht wäre dein wahres Glück wirklich in der Umkehr. Vielleicht hast du bemerkt, dass dein Gebet nicht mehr ist, Herr, gib mir die Kraft, alles zu schaffen. Oder das wäre das Ziel. Ja, vielleicht ist es das Richtige, das nicht mehr zu beten, Herr, gib mir die Kraft, alles zu schaffen, sondern vielleicht wäre das Richtige zu beten, Herr, gib mir die Kraft, aufzuhören. Gib mir die Kraft, aufzuhören, loszulassen. Die Weisheit zu hinterfragen, ob der Sturm, in dem du dich gerade befindest, nicht ein Zeichen dafür ist, dass du vielleicht umkehren solltest, weniger machen solltest, dich mit weniger zufrieden geben solltest, um Raum zu schaffen für Dinge, die wirklich wichtig sind. Damit du wahres Leben wieder neu bei Gott und im Gehorsam ihm gegenüber finden kannst. Es kann sein, dass du das herausfindest, wenn du mit Gott darüber sprichst und ihn nicht nur bittest, dass er dir schenkt, was du willst. Vielleicht findest du aber beim Hinterfragen auch heraus, dass du den richtigen Kurs hast. Ja, dass der Sturm, durch den du gehst, kein Sturm von Gott ist. Nicht jeder Sturm, nicht jede Lebenskrise ist von Gott. Vielleicht findest du das auch dann heraus. Und dann findest du heraus, dass Gott dir beistehen und dir helfen möchte. Aber Gott gebe dir und mir, Gott gebe uns die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden in unserem Leben. Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Aber eine Fähigkeit, die der Heilige Geist schenkt, ja. Da haben wir die Verheißung im Neuen Testament, im Jakobusbrief, dass Gott uns diese Gabe dieser Unterscheidung schenkt, wenn wir darum bitten, dass er uns Weisheit schenkt. Gott gebe dir und mir durch seinen Geist die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Aber dazu ist es notwendig, dass wir ehrlich zu Gott kommen und unser Leben vor ihm auf den Prüfstand stellen. Gott liebt Jona und Gott liebt dich. Und deswegen wird er dir das schenken, was wirklich gut für dich ist. Und wenn du auf dem Holzweg bist, wird er dir einen Sturm schenken. Nicht um dich zu knechten, nicht um dich zu strafen, sondern weil er dich so liebt, aus Gnade. Aus Gnade. Verstehen wir das? Gott liebt Jona, deshalb lässt er Jona nicht erfolgreich fliehen, er sendet einen Sturm. Ja, das sind die ersten vier Verse. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Wird Jona umkehren? Wird er sich Gottes Willen beugen? Wird Gott ihm liebevoll nahe sein? Wird Nineve Jona und Gott willkommen heißen? Wird Jona innerlich verändert und Gott ähnlicher werden? Fragen über Fragen. Und wir werden die in den nächsten Wochen beantworten. Deswegen bleib dabei, komm wieder. Ich tease das jetzt mal, wie in so einer schlechten Serie. Am Ende ist immer so ein Cliffhanger. Und es wird weitergehen. Und wir werden weiter Erkenntnisse haben über Gott, über uns selber, über unsere Mitmenschen und über seinen Plan mit uns. Es bleibt spannend. Also mache ich dir Mut, wiederzukommen. Wir werden das in den nächsten Wochen weiter vertiefen. Mir bleibt noch eine kurze Zusammenfassung. Gott liebt uns. Seine Liebe ist universal. Er liebt alle Menschen. Egal, ob wir Sympathie haben für die oder nicht. Und Gott fordert uns heraus, auch alle Menschen zu lieben, egal wie verschroben sie sind. Wir sollen diese Liebe weitergeben, ohne Kompromisse, die wir von Gott bekommen haben. Selbst wenn es uns etwas kostet. Niemand sollte nur für sich selbst leben. Auch eine Nation sollte nie nur für sich selbst leben. Und in erster Linie für sich selbst leben. Wie machst du das, dass du für andere lebst? Zweitens, die Flucht. Wir fliehen manchmal vor Gottes Plan mit uns, vor der Verantwortung, die Gott uns schenkt, dass wir von dem Guten, das wir empfangen, von den Begabungen, die wir haben, oder wenn wir materiell viel haben, von dem Materiellen, das wir haben, egal von dem, wovon wir etwas haben, und jeder von uns hat etwas, dass wir davon etwas weitergeben, dass wir nicht vor dieser Verantwortung fliehen. Für was bist du auf der Flucht? Und drittens, der Sturm. Gott lässt uns nicht einfach so in die Irre rennen. Das macht er nicht, weil er uns so liebt. Er geht uns in seiner Liebe nach. Und manchmal bedeutet das Krisen für uns. Aber nicht, weil Gott uns gängeln würde, sondern weil er uns liebt. Damit wir mitten im Sturm erleben, dass Gott uns liebt. Und damit wir wieder auf einen guten Kurs kommen. Wo darfst du wieder in der Nähe Gottes auf Kurs kommen? Nimm dir diese Frage mal mit. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Beispiel von Jona. Und auch wenn es nur vier Verse waren, die wir uns heute angeguckt haben, so haben wir doch so viel gelernt von ihm. Und dafür danke ich dir, dass du derselbe Gott bist, damals und heute. Dass du uns genauso liebst, wie du Jona geliebt hast. Dass du uns genauso beauftragst, wie du Jona beauftragt hast. Dass du gerne mit uns vorangehst, aber dass du uns manchmal auch herausforderst, uns zu ändern, unsere eigenen Pläne zu ändern und mit dir an Orte hinzugehen, in die wir nie alleine gegangen wären, aber an denen wir merken, wer du bist, an denen wir deine Kraft, deine Herrlichkeit und deinen Frieden spüren und deine Gnade weitergeben können, an der wir persönlich wachsen können, näher zu dir hin. Schenk du uns Gnade, dass wir das als Einzelne, als Gemeinde immer wieder neu erleben. Und ich bete heute auch für die Wahlen, die bald stattfinden. Jesus, führe und leite du uns. Ich habe den Eindruck, Jesus, dass es so schwer wie nie ist, eine Wahl zu treffen, dieses Mal. Und ich bete, dass du uns noch in den nächsten verbleibenden zwei Wochen da Weisheit schenkst. Dass wir in Verantwortung vor dir und vor unserem Land und vor der Welt gute Entscheidungen treffen. Dir zur Ehre. Amen. Unser guter Gott und liebender Vater im Himmel, der segne dich, damit deine Ohren seine Stimme hören, damit deine Augen seine Führung erkennen, damit deine Füße in seine Richtung laufen, damit dein Mund seine Güte schmeckt. Und damit dein Reden und Tun seine Barmherzigkeit bezeugt. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.